Guten Morgen. Unseren Predigtext kann man mitlesen, wenn hier weitergestellt wird. Er findet sich in Markus 1 und kann auch die eigene Bibel aufschlagen, Verse 40 bis 45. Markus 1, die Verse 40 bis 45. Und es kam ein Aussätziger zu Jesus, zu ihm. Und er bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach, sieh zu, dass du niemandem davon etwas sagst, sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten, doch sie kamen zu ihm von allen Enden. Ich denke, dass viele von uns diese Geschichte kennen. Eine Wundergeschichte, wenn man so will, oder genauer gesagt, die Geschichte eines Heilungswunders. Hier wird ein Aussätziger rein, er wird geheilt, er erlebt, wie Jesus sich ihm zuwendet und ihn gesund macht. Die meisten unter uns wissen sicherlich auch, dass Aussatz eine ganz, ganz schlimme Krankheit war. Heute hat man sie sehr stark eingrenzen können. Aber zur Zeit, als Jesus lebte, noch bis ins 19. Jahrhundert hinein, war Aussatz eine Krankheit, die man auch als den erstgeborenen Sohn des Todes bezeichnete. Das heißt, eine Krankheit, die eigentlich unweigerlich zum Tode führte. Man rechnete zwar im Alten Testament mit Heilung. Deswegen gibt es im Alten Testament in den Büchern des Mose auch eine Reihe von Vorschriften, was denn einer tun muss, der vom Aussatz geheilt worden ist. Er muss nämlich zum Priester gehen und dort seine Reinheit offiziell feststellen lassen. Aber man glaubte auch, dass Aussatz, wenn er denn geheilt wird, nicht aufgrund von Medizin geheilt wird, sondern nur durch ein Wunder. Denk an Mose, der auch Menschen vom Aussatz geheilt hat und auch an Elisha, der das getan hat. Es war also ein Wunder. Und wenn man dieses Wunder erlebt hatte oder meinte erlebt zu haben, dann musste man zu einem Priester und sich dort gewissermaßen den Stempel abholen. Ich bin gesund und ich bin rein. Das Schlimme am Aussatz war nicht nur, dass er zum Tode führte, in der Regel, sondern dass er Menschen auch sozial und auch geistlich isolierte. Sozial, das sagt schon der Ausdruck Aussatz, so ein Mensch wurde ausgesetzt. Er musste also außerhalb der Städte und Dörfer irgendwie seinen Platz finden. Er musste, wenn ihm Menschen begegneten, sofort von Ferne rufen, ich bin unrein, unrein, unrein. Also er war sozial isoliert und er war auch geistlich, wenn man so will, isoliert, geistlich krank. Denn jeder Jude glaubte, wenn einer vom Aussatz befallen wird, dann gibt es eine verborgene Sünde in seinem Leben. Und der Aussatz ist die Strafe Gottes dafür. Und er konnte auch am Gottesdienst, etwa im Tempel, nicht teilnehmen, sondern war ausgeschlossen. Also eine furchtbare Krankheit auf ganz verschiedenen Ebenen. Und ein Wunder, dass Jesus hier an einem Aussätzigen tut. Jemand hat einmal gesagt, das Wunder so etwas sind wie Fenster in das Reich Gottes. Also wir haben ja keine Vorstellung davon, was Gott denen bereitet hat in seiner Herrlichkeit, die ihn liebt. Und wir können uns gar nicht ausmalen, was es bedeutet, ohne Krankheit, ohne Schmerzen und ohne Tod zu existieren. Viele hier unter uns, die berufstätig sind, leben davon, dass es Krankheit gibt und dass es Schmerzen gibt. Also wir leben in einer Welt, die sich auf Schmerz, auf Krankheit, auf Sterben und Tod eingerichtet hat. Und das ist nicht nur der Beerdigungsunternehmer Mattner hier in Jever, der mir mal erzählt hat, er hätte 15.000 Menschen beerdigt. Also eine ganze Stadt wie Jever. Und er lebt da ganz gut von, sagt er. Ja? Also sozusagen mit seinem ganzen Beruf lebt er davon, dass es Tod gibt. Jetzt stellt euch einmal vor, es gibt, es kommt die Herrlichkeit Gottes, das Reich Gottes ist ausschließlich da und es gibt keinen Tod mehr. Was macht Mattner? Aber was machen auch die Krankenschwester und Ärzte hier unter uns und die Erzieher? Die werden alle arbeitslose Pastoren auch. Also wir können uns das gar nicht vorstellen, weil unsere Welt so stark auf Not, auf Tod und Elend eingerichtet ist. Und es gibt solche Wunder, die Jesus tut, die, wenn man so will, das Fenster aufstoßen zur Herrlichkeit. Dass man eine Ahnung davon kriegt, auch einen Geschmack davon kriegt, was es bedeutet, einmal im Himmel zu sein. Wunder sind Fenster in das Reich Gottes. Und auch diese Wundergeschichte ist so ein Fenster in das Reich Gottes. Und wenn man sich so ein Fenster vorstellt, heute haben ja viele Fenster gar keine Sprossen, keine Unterteilung mehr, dann möchte ich sagen, es ist ein vierfaches Fenster hier, dieses Fenster, oder ein viermal unterteiltes Fenster in das Reich Gottes. Es geht um vier Teilwunder, die hier sichtbar werden und die uns ein Stück zeigen, eine Ahnung vermitteln von dem, was Gott in der Herrlichkeit für die bereitet hat, die ihn lieben. Das erste Teilwunder hier in dieser Geschichte ist, dass da einer, der von Aussatz befallen ist, zu Jesus kommt. Das überlesen wir manchmal. Dass, also bevor das alles hier passiert und Jesus zu ihm sagt, du bist jetzt rein, geh hin und zeige dich den Priestern, da einer sich auf den Weg macht und zu Jesus kommt. Und dabei ja eine ganze Reihe von Hürden überwindet. Die Hürde zum Beispiel, die er als Aussätziger ja immer wieder bauen musste, wenn ihm ein anderer begegnete. Und nun kommt da ein Mann Gottes, nun kommt Jesus, der Prophet und Lehrer und Wundertäter, und er reißt diese Hürden einfach nieder, dieser Aussätzige, und kommt zu Jesus, geht in seine Nähe, sagt nicht unrein, unrein, bleib mir vom Leibe, sondern fällt vor ihm nieder und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Das ist ein großes Wunder, wenn Menschen zu Jesus kommen. Ich habe in der vergangenen Woche mit einem Ehepaar gesprochen, die haben mir erzählt, dass sie mit ihrer Not zunächst zu ganz vielen Institutionen, zu Wunderheilern und wo auch immer hin gegangen sind, bevor sie damit zu Jesus gehen. Das ist ein Wunder, wenn jemand mit seiner Not sich auf den Weg macht zu Jesus hin. Meistens ist es doch so, dass wir gerne andere Menschen ins Boot holen und mit ihnen über unsere Not sprechen. Was sind denn die beliebtesten Themen, die wir miteinander verhandeln, wenn wir uns begegnen? Manchmal traut man sich ja gar nicht mehr die Frage zu stellen, wie geht's dir? Oder im Wartezimmer beim Arzt. Aber nicht nur dort, sondern auch auf dem Gemüsemarkt hier in Jever. Wenn Leute sich treffen, sind sie immer ganz schnell bei der Not ihres Lebens, bei der Krankheit, bei irgendwelchen Schwierigkeiten und Problemen, die sie haben. Und ich empfinde es als ein Wunder, wenn Menschen sich mit ihrer Not auf den Weg machen und zu Jesus kommen. Das ist auch so, wenn wir Sonntagmorgens in den Gottesdienst gehen. Warum bist du heute Morgen hierher gekommen? Manchmal kommt man, um einfach Leute zu treffen, Gemeinschaft zu haben. Das Kirchencafé winkt. Und der Preis, den wir bezahlen müssen, ist die Stunde Gottesdienst vorher. Sonst ist ja alles kostenlos da oben. Manchmal sind es bestimmte Traditionen, die uns sozusagen im Rücken sitzen. geht mir als ehemaligen Katholiken so, dass ein Sonntag ohne Gottesdienst kein Sonntag ist. Also die ganze Woche ist bei mir gelaufen, wenn ich Sonntag nicht im Gottesdienst war. Das weiß meine Familie aus Urlaubszeiten. Manchmal haben wir keine Gemeinde gefunden oder wir standen plötzlich vor einer Kirche und der Gottesdienst war schon vorbei oder er fand nicht statt, weil eben Urlaubszeit ist oder wie auch immer. Und das war schrecklich für mich und für meine Familie im Anschluss. Und ich erinnere mich an ein Erlebnis, wo ich eines Morgens war unterwegs auf der Reise, sonntags früh war mit der Fähre von Norwegen nach Dänemark übergesetzt und dann Schleswig-Holstein und war plötzlich so um 9:30 in einer Stadt in Schleswig-Holstein und denke, ach, da kannst du jetzt zum Gottesdienst gehen. Und komme dann dort an und plötzlich stellt derjenige, der die Tür dort aufgeschlossen hatte, wahrscheinlich der Hausmeister, stellt mir die Frage und sagt, warum bist du hierher gekommen? Und ich habe ihm gesagt, ja, für mich gehört zum Sonntag der Gottesdienst. Und dann sagte er, das ist mir zu wenig. Und so ging es ein Stück hin und her und dann habe ich ihn zurückgefragt und gesagt, warum bist du gekommen, um solche Fragen zu stellen, Leuten, die sich auf den Weg machen und den Gottesdienst besuchen wollen. Und dann sagte er mir, ich bin hier, um heute Morgen Jesus zu treffen, um Jesus zu begegnen. Hier waren 14.000 Einwohner. Und wie viele Menschen machen sich heute Morgen auf den Weg oder haben sich auf den Weg gemacht, um zu Jesus zu kommen? Also alleine wenn ich die Statistik nehme, der Gottesdienstbesucher, es ist ein Wunder, wenn sich einer auf den Weg macht, um zu Jesus zu gehen. Mit seiner Not. Und seine Hoffnung auf ihn zu setzen. Und zu sagen, ich komme zu dir, Herr Jesus. Ich glaube, dass wir viel zu sehr auch manchmal andere Leute belasten und sie zumüllen mit unserem Müll. Und dabei vergessen, dass wir so einen Müllplatz in Jesus Christus haben. Golgatha. Das war der Ort, das war ein Müllplatz, wo Jesus gestorben ist am Kreuz und wo er uns immer wieder auch einlädt und sagt, kommt her, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wir überfordern unsere Mitmenschen ganz häufig, weil wir nicht zu Jesus gehen mit unserer Not, mit unserem Aussatz, mit unserer Krankheit, sondern entweder bei uns selber bleiben und sie in uns hineinfressen oder sie auf andere Menschen werfen. Also das ist für mich ein Wunder, aber gleichzeitig eben auch ein Fenster in das Reich Gottes. Weil ich glaube, dass im Reich Gottes nur solche Leute sind, die irgendwann in ihrem Leben hier auf der Erde zu Jesus gekommen sind. Das sind ja Millionen, sagt die Heilige Schrift. Eine Zahl, die niemand zählen kann. Milliarden. Ein alter Grieche hörte schon bei 10.000 auf zu zählen. Das waren schon unzählige für ihn. Wenn er also von 10.000 an 10.000 Leute dachte. Ja, wie viel mal 10 Finger musste er da bewegen, um die Zahl 10.000 deutlich zu machen? Also schon bei 10.000, bei uns sind es Millionen. Aber das sind ja eigentlich Milliarden Menschen. Aus allen Nationen und Völkern, sagt die Heilige Schrift. Mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten, mit ganz verschiedenen Sprachen, mit ganz verschiedenen Wertesystemen. Aber sie haben alle eins gemeinsam, die einmal im Reich Gottes sein werden und Jesus mit einer Stimme anbieten. Sie sind alle irgendwann einmal zu Jesus gekommen. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater denn durch ihn. Dieser Aussätzige kam zu Jesus. Und das Zweite, was hier auffällig ist, ist, dass er nicht nur kommt, nicht nur seine Not vor Jesus ausbreitet und ihn anfleht, sondern dass er sich vor Jesus niederwirft. Und dass er zu ihm sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und dahinter steckt, dass er nicht nur zu Jesus kommt, sondern in diesem Niederfallen vor Jesus wird deutlich, er nimmt Jesus als den Herrn seines Lebens an.
Er sieht ihn als den König. Als den eigentlich Mächtigen, vor dem man niederfallen muss. Er hat ein sichtbares Zeichen dafür. Du bist der Herr. Und er sagt auch zu ihm, wenn du willst, Herr Jesus. Es ist nicht abhängig von meinem Willen. Es ist letztendlich auch nicht abhängig von der Macht der Krankheit, die mich in ihrer Gewalt hat. Sondern es ist abhängig von dem, was du willst, Jesus. Was jetzt mit mir passiert. Und was er noch gar nicht wissen konnte, dieser Aussätzige damals, war, dass dieser Wille Jesu immer ein guter Wille ist. Das vollkommene Meint in unserem Leben steht in der Bibel. Ein guter Wille ist. Dass Jesus ein Herr ist, der Gedanken des Friedens in seinem Herzen über uns Menschen denkt. Das konnte der Aussätzige damals noch nicht wissen. Er kannte ja noch nicht den Gekreuzigten, den der sein ganzes Leben dahingegeben hat für uns Menschen, für seine Feinde, für uns Sünder. Und er könnte nur den Wundertäter, Jesus, vielleicht vom Hören sagen, der hier und da mal ein Wunder tut, aber noch nicht den liebenden Heiland. Vielleicht hat er im Glauben da so einen Rockzipfel an dieser Stelle erwischt. Aber genau gewusst haben, was denn und wer denn Jesus eigentlich ist, denke ich, das wird bei dem Aussätzigen nicht der Fall gewesen sein. Aber er sagt, wenn du willst, Herr Jesus. Und ich glaube, das Reich Gottes, Fenster zum Reich Gottes, so ein Wunder, das Reich Gottes besteht aus Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben, die irgendwann in ihrem Leben vor ihm niedergefallen sind und gesagt haben, du bist der Herr. Und es geht alleine, Herr Jesus, um deinen Willen über meinem Leben. So wie Jesus ja auch selber gesagt hat, Vater, dein Wille geschehe in meinem Leben. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und Menschen, die zu Jesus kommen, vor ihm niederfallen, die sagen damit, Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und weil wir Jesus als den Gekreuzigten kennen, wissen wir, er hat Gedanken des Friedens über unserem Leben. Er will Heil. Er will Wunder tun in deinem Leben. Fenster dir aufmachen in das Reich Gottes. Und das dritte Teilfenster, wenn ich mir diese Geschichte hier so anschaue, dass Jesus innerlich gepackt wird von dem, was er da beim Aussätzigen sieht. Das ist für manchen von uns völlig klar und er hat es selber so erfahren, dass Jesus kein Gott ist, der auf der Zuschauertribüne irgendwo in Kurve, in der Nordkurve oder in der Ostkurve sitzt und zuguckt, wie wir auf dem Spielfeld des Lebens uns da abquälen. Sondern dass er da selber runtergekommen ist. Und dass das, was er hier unter uns Menschen erlebt, ihn innerlich berührt und anrührt. Und was ist es für ein Vorrecht, diesen Gott kennengelernt zu haben, diesen Herrn Jesus Christus? Wenn ich an die Millionen Moslems denke in dieser Welt, die ein ganz anderes Gottesbild haben. Diesen Inshallah-Glauben. Da sitzt einer und schaut zu, auch wenn er immer wieder als der Albernherzige gepriesen wird. Aber der Gott, an den ich glaube, ist in diese Welt gekommen. Und hat alle Schranken durchbrochen. Und ist in die Tabuzonen gegangen. Und er hat sich innerlich anrühren lassen von dem, was er da wahrgenommen und gesehen hat. Es gibt alte Handschriften, die sagen an dieser Stelle nicht, dass er Mitleid hatte. Sondern in alten Handschriften wird es zum Teil so ausgedrückt, und er war zornig über das, was er da sah. Jesus ist zornig über die Macht des Todes, über die Macht des Erstgeborenen des Todes, hier in diesem Fall.
die Schöpfung Gottes zerstört wird. Das, was Gott alles gut gemacht hat, durch Krankheit, durch Sterben und Tod und letztendlich durch Sünde und Schuld, zerstört worden ist. Das packt ihn innerlich und das lässt ihn nicht los. Da kann er nicht Zuschauer bleiben. Ich ärgere das ja manchmal bei den Nachrichten, wenn da hören wir ganz tragische, von tragischen Ereignissen und plötzlich das Wetter heute. Und interessanterweise, die Leute reden im Anschluss nur noch über das Wetter. Und nicht über das, was sie vorher gesehen haben. Wenn Hunderte und Tausende Menschen irgendwo auf tragische Weise umkommen, verhungern. Manchmal ist das ja auch so eine Schutzgeschichte bei uns, dass wir es gar nicht aushalten wird. Ständig dieses Mitleiden und Mitgefühl und dieser Zorn über die Zustände in dieser Welt. Aber wir haben einen Gott, der Mitleid hat. Mit unserer Schwachheit, Hebräerbrief haben wir letzte Woche in der Bibelstunde gelesen. Den es innerlich packt, der zornig wird über das, was uns kaputt macht und vernichten will. Das ist unser Herr Jesus. Das hat er immer wieder unter Beweis gestellt. Und der Herr Jesus, wenn wir das wieder als ein Fenster ansehen in das kommende Reich Gottes, so einen Herrn haben wir in Ewigkeit, der Mitleid hat mit uns. Der uns innerlich verbunden. Es ist nicht nur ein Gott, der auf unseren Lobpreis und unsere Anbetung wartet und dass aus Millionen von Mündern und Herzen ihm das Halleluja entgegengesungen wird, sondern es ist ein Gott, der in der Tiefe seines Herzens mit uns leidet. Das fasziniert mich so an diesem Herrn Jesus. Und viele Bilder, gerade in Offenbarung, sprechen ja auch davon, wie Gott sein Taschentuch nimmt, wie er alle Tränen abwischt. Er selber macht das. Und ich habe euch das schon mal in einer anderen Predigt gesagt, dass Gott offensichtlich in dieser Herrlichkeit keine eigene Wohnung hat. Kein Tempel. Es wird keinen Tempel im himmlischen Jerusalem mehr geben. Sondern was macht Gott? Er will bei uns wohnen. Und ich stelle mir das so in meinem begrenzten Vorstellungsvermögen so vor, dass Gott sozusagen von Wohnung zu Wohnung zieht in der himmlischen Herrlichkeit. Wie gesagt, er zeltet unter uns. Er will bei uns wohnen und wir sollen sein Volk sein. Ich habe erst früher immer gedacht, wir wohnen dann bei ihm. Ist ja das Haus des Vaters. Aber in der Bibel steht, er wohnt bei uns. Weil er eine tiefe Sehnsucht hat in unserem Herzen, in seinem Herzen nach uns. Und das wird hier in dieser Geschichte deutlich wie ein offenes Fenster. Jesus gepackt von einem Mitleiden, von einem Zorn über das, was uns kaputt macht. Und wie er dann den Kranken anrührt. Wie er den Kranken anrührt. Wir diskutieren ja in unserer Gemeinde über Einzelkirche, über diese Frage. Sollen wir Einzelkirche oder nicht? Und mich fasziniert das hier an dieser Geschichte, wie der Herr Jesus sozusagen diesen leprakranken Menschen anfasst. Und ihn nicht ausgrenzt. Und sagt mit dir, erstmal musst du gesund werden und dann fasse ich dich an. Sondern der ist ja krank, ist ja noch krank in dem Augenblick, wo Jesus ihn anrührt. Er ist schon bewegend. Wie Jesus seine Hand nach diesem Kranken ausstreckt. Er ist bewegend. Wie Jesus am Kreuz für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ja, also für Leute zu sterben, die keine Sünder sind, Heilige sozusagen, das ist ja auch schon was. Für seine Freunde das Leben zu lassen, für Leute, die in seiner Nähe sind, aber für Menschen zu sterben, die seine Feinde sind und am Kreuz zu bitten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und im Reich Gottes sind solche Leute, die das erlebt haben, dass Jesus sie angerührt hat, als sie noch Sünder waren. Dass er sie zu sich gezogen hat. Und das vierte, dass er sie geheilt hat. Sie wurden Objekte der Barmherzigkeit des Herrn Jesus. Im Reich Gottes sind nur solche, die Objekte der Barmherzigkeit Gottes geworden sind. Deswegen hat Jesus ja gesagt, ich bin nicht gekommen wegen der Gesunden oder wegen der Gerechten, die meine Barmherzigkeit nicht brauchen. Ich bin gekommen,
Wegen der Kranken. Wegen der Sünder. Und im Himmel und im Reich Gottes sind geheiligte Sünder und geheilte Kranke. Geheiligte Sünder und geheilte Kranke.
Was natürlich für mich ganz erstaunlich war, und das ist immer wieder im Markus-Evangelium der Fall, dass ich darüber erstaunt bin, und da möchte ich gerne den Herrn Jesus beraten, wenn es denn möglich wäre. Er verbietet diesem Aussätzigen, der ein Wunder erlebt hat, über dieses Wunder zu reden. Nun könnte ja man meinen, das wäre ein Trick, ne? Es gibt ja Leute, denen muss man nur sagen, rede nicht drüber, und dann reden sie erst recht. Aber Jesus arbeitet ja nicht mit Tricks. Also, ich mache das ganz gerne. Wenn Botschaften sich schnell verbreiten sollen, musst du nur so einfach, rede auf keinen Fall darüber. Und du kannst damit rechnen, dass innerhalb weniger Minuten das die Runde macht. Aber Jesus arbeitet nicht mit Tricks. Sondern das war wirklich ernst gemeint, dieses Verbot, über das Wunder zu reden. Warum? Der Evangelist Markus macht das sehr schön deutlich. Er sagt, dass es über Jesus, über seinen Messiassein ein Geheimnis gibt. Und dieses Geheimnis hat zu tun mit zwei Seiten des Messiasseins. Die eine Seite, und das war der Erwartungshorizont der Juden damals und ist der Erwartungshorizont der Menschen heute auch, wenn sie an einen Messias, einen Erlöser denken. Die eine Seite war der vollmächtige Wundertäter. Lahme können wieder gehen, wenn der Messias kommt. Blinde können wieder sehen. Und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Das ist der eine Erwartungshorizont. Und wer das Markus-Evangelium liest, der stellt fest, dass Markus besonders in seinen Kapiteln 1 bis 8 diese Seite Jesu herausstellt. Wer ist dieser, dass ihm selbst Wind und Wellen gehorchen? Der Kranke gesund machen kann, Sünden vergeben kann und so weiter. In den Kapiteln 1 bis 8 erzählt Markus vor allem Geschichten, die Jesus als den großen Wundermann zeigen. Also die eine Seite des Messias. Und die andere Seite des Messias, die finden wir auch im Alten Testament als prophetische Voraussage im Blick auf den, der da kommen soll. Die andere Seite ist der leidende Knecht Gottes. Der Menschensohn, der verworfen wird, der leiden muss und schließlich am Kreuz stirbt. Und die alten jüdischen Rabbiner, die haben diese beiden Seiten nie in ihrem Kopf zusammengekriegt. Die sprachen sogar von zwei verschiedenen Messiasen, die am Ende der Zeit kommen müssten. Der Leidende und der große Wundermann auf der anderen Seite. Und Jesus war es wichtig, bis zu seinem Kreuz, den Leuten zu zeigen, den Menschen zu zeigen, ich bin sowohl der Leidende als auch der Vollmächtige. Und die Menschen bleiben ja so schnell bei dem Vollmächtigen stehen, bei dem Wundermann. Und das Kreuz, der Leidende, ist ja für uns oft eine Torheit, wenn wir darüber nachdenken. So sagt es der Apostel Paulus, den Heiden, ein Ärgernis, den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit. Aber beides gehört in Christus zusammen. Und Jesus wollte nicht, dass er nur als der Wundermann sozusagen gehandelt wird. Sondern er wollte als der ganze Jesus, der Wundermann und der Leidende verkündigt werden. Deswegen sind nach seinem Sterben und seinem Tod, nach seiner Auferstehung, natürlich alle Wunderberichte aufgezeichnet worden. Aber unter diesem Vorzeichen dieser Doppelseite des Messias. Hier in unserer Geschichte war Jesus ja noch unterwegs als Arzt und Heiland, als Retter aus irdischer Not. Und hat dort seine Macht geoffenbart. Aber er war noch nicht ans Kreuz gegangen.
Deshalb, schweig darüber. Sag es keinem weiter. Geh aber hin und zeige dich den Priestern, damit sie dich wieder in die menschliche und in die kultische Gemeinschaft aufnehmen. Aber rede nicht darüber, was dir da widerfahren ist und wer dich gesund gemacht hat. Er kriegt ein Schweigegebot sozusagen, der Aussätzige, und er redet. Und das Interessante ist, wir haben ein Verkündigungsgebot und wir schweigen. Das ist ja witzig, ne? Wir haben den Auftrag, das Evangelium von Jesus Christus aller Welt zu verkündigen. Und wir schweigen darüber. Jedenfalls sehr häufig. Oder? Sagt ihr es weiter? Aber es wird vielfach darüber geschwiegen. Wenn ich mich so bei Fernsehdiskussionen umhöre, wenn Christen eingeladen sind, Stellung zu nehmen. Manchmal wäre es so einfach zu sagen, das habe ich erlebt mit Jesus. Das ist meine Erfahrung, die ich weitergeben kann. Da wird am grünen Tisch theologisiert und den Esoterikern, denen werden die Wundergeschichten überlassen. Ich habe einmal den Eindruck, dass uns irgendwie manchmal der Mund verschlossen. Wir den Eindruck haben, der Mund ist verschlossen, zugenäht. Und wir kriegen ihn nicht auf, wenn es darum geht, Jesus als unseren Herrn zu bezeugen. Also darüber zu reden, jetzt wo wir wissen, er ist der Wundermann, aber auch der, der aus Liebe zu uns Menschen vor dem letzten Schritt nicht zurückgeschreckt ist und sein Leben für uns dahin gegeben hat. Wo gibt es so einen Gott? Weltweit. Der sein Leben dahin gab. Ich lade dich ein, heute Morgen zu Jesus zu kommen mit deiner Not. Und alle Schranken, die du vielleicht so in deinem Kopf aufgebaut hast, oder die Menschen vor dich aufgestellt haben, einfach zu durchbrechen und zu Jesus zu kommen. Ich finde das wichtig, dass wir auch so Gottesdienste, wenn wir denn zusammen sind im Namen Jesu, auch die Zeit nach dem Gottesdienst nutzen, um zu Jesus zu kommen. Und unsere Not hier zu lassen. Auf ihn zu werfen. Lade dich ein, dich segnen zu lassen. Im Anschluss. Deine Krankheit, was immer das auch sei, Aussatz, eine ganz, ganz schlimme Krankheit. Und zu ihm zu kommen. Das kann man in der Stille machen. Das kann man aber auch so machen, dass man jemanden bittet, mit einem zu Jesus zu gehen. Ich lade dich ein, Jesus Christus als den Herrn deines Lebens anzunehmen. Den Wundertäter und den Gekreuzigten. Und ihm zu sagen, Herr, nicht was ich will, sondern was du willst. Ich lege mein Leben in deinen Willen. Und ich lade dich ein, zu erfahren, was Jesus dann tut. Und was ich dir sicher sagen kann, ist, dass ihn deine Not nicht unberührt lässt. Und weil sie ihn nicht unberührt lässt, dass er dich berührt, dich anrührt. Und was er dann tut, ist seine Sache. Aber ich darf vom Wort Gottes her dir garantieren, dass wer zu Jesus kommt, anders von ihm weggeht, als er zu ihm gekommen ist. Davon bin ich überzeugt. Wer in den Gottesdienst kommt, einfach zu Menschen kommt, der wird vielleicht auch den Gottesdienst genauso wieder verlassen oder manchmal verärgert oder wie auch immer. Aber wer zu Jesus kommt, erlebt Verwandlung und Veränderung und Erneuerung und Heilung und all diese wunderbaren Dinge. Ich bitte mit uns. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. dass du nicht nur damals gekommen bist, sondern auch heute noch unterwegs bist. Und das gilt, wer zu dir kommt, den stößt du nicht hinaus. Und der darf abladen. Der darf dich als den großen Wundertäter erleben. Und auch als den Heiland, der Sünde vergibt und die Schuld erlässt und neues Leben schenkt. Und das gilt auch heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Du hast gesagt, wo Menschen in meinem Namen versammelt sind. Und wenn es nur zwei oder drei sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Du bist hier, Herr Jesus. Und wer zu dir kommt, der darf erleben, was auch der Aussätzige damals erlebt hat. Dass du sagst, ich will und sei rein und ihn anrührst. Und dieses tiefe, unbeschreibliche Mitempfinden mit ihm hast. Du kennst jeden Einzelnen hier, Herr Jesus, und du weißt, was ihn innerlich bewegt. Und nichts ist dir zu groß, Herr Jesus, nichts zu schwer. So geh du segnend jetzt durch unsere Reihen, Herr. Und lass uns nicht weggehen, ohne dass wir eine persönliche Begegnung mit dir hatten. Amen.